sich mit dem Tod befasst, man bekommt ein Gespür, dass das Thema, wir versuchen das auszuweichen. Und selbstverständlich ist verlangt von uns, ein bisschen sachlich darüber nachzudenken zuerst, nicht emotional, weil unsere Emotionen können uns, wir brauchen die Emotionen, wenn tatsächlich eine unserer Lieben weggeht, das ist ganz klar. Aber dass wir selbst einmal mit diesem Thema konfrontiert werden, müssen wir lernen, uns ein bisschen zurückzuhalten, damit wir sachlich mit diesem Thema umgehen können. Wenn wir denken, was uns die Bibel mitteilt, wir wissen zwei Elemente, die wichtig sind, dass die Menschen sterben nicht, weil sie selbst böse sind, sondern weil sie nicht anders können. Wir haben gelesen im Römerbrief das letzte Mal, dass alle Menschen sterben, weil sie Nachkommen eines Menschen sind. Römerbrief Kapitel 5 haben wir gelesen, nicht wahr? 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, Sünde irren. Und der Tod durch die Sünde, durch einen Menschen. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Und ich habe gesagt, dass im Griechischen kann man besser verstehen, diesen Text im Sinne, daher sündigen alle. Und wir haben gelesen auch, dass Paulus sagt, dass durch die Sünden des einen der Tod geherrscht hat durch den einen. Und durch die Sünden des einen, Vers 18, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Nun ist die Frage, wer war an der Ursünde schuld? Adam oder Eva? Sollen wir das demokratisch entscheiden? Es gibt aber mehr Frauen hier. Also, welche Meinung wird siegen? Ne? Und die Herren trauen sich gar nicht, die Meinung zu sagen, weil wenn meine Frau hört, dass ich sage, die Frau ist schuld, da gibt es Weltkrieg.
Entschuldigung, aber ich glaube, wir Männer sind ja selber schuld. Bei Adam hat ja den freien Willen, er hätte ja Nein sagen können. Also können wir ja nicht sagen, die Frau ist schuld.
Ja, aber wer hat zuerst gesündigt?
Zuerst gesündigt hat die Eva, oder?
Ja, und wir sagen immer, wer
Der
zuerst
Adam.
gesündigt hat, der ist schuld. Es ist also wichtig, sich mit dieser Frage sich auseinanderzusetzen, weil sehr häufig hören wir, besonders hier in Vorarlberg, wo eine katholische Tradition herrscht, dass die Frau an allem schuld ist. Und das wollen wir lesen. Und zwar aus den Stücken der Bibel, die wir nicht in unsere protestantische Bibel haben, sondern in eine katholische Bibel. Es steht auch in manche Lutherbibel, werden die Apokryphen übersetzt, so wie wir es nennen. Die katholische Kirche nennt es deuterokanonisch, diese Bücher. Und hier ist das Buch Jesus Sirach, steht nicht in der Bibel, Kapitel 25, Vers 32. Und so steht hier geschrieben: Die Sünde nahm ihren Anfang bei einer Frau und um ihretwillen müssen wir alle leiden. Alle sterben. Also, wer ist schuld an allem? Hier steht schwarz auf weiß. Verstehen wir? Und wir sind geprägt durch die Kultur des Landes, wo wir leben. Und manchmal, selbstverständlich, diese Idee der Schuld der Frau bleibt bis in unsere Zeit. Und wir merken manche Kulturen, zum Beispiel unter den Moslems, die Frau hat die Schuld zu tragen und daher es wird eine besondere Vorsicht geboten in Bezug auf Frauen, weil die Frauen sind, die die Männer verführen. Ne? Es gehört auch zu unserer Tradition zum Teil, wenn wir in einem katholischen Land leben, weil das ist eine Aussage der katholischen Kirche und die begründet wird aus dem Jesus-Sirach-Buch. Wenn wir aber Paulus lesen, Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20 bis 22, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also Paulus konfrontiert uns hier mit dem Thema, was geschieht nach dem Tod, die Auferstehung. Christus ist auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn sie wie in Adam, in wem? In Eva oder in Adam? In Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Das heißt, was sagt die Bibel? In wem sterben alle Menschen? In Adam. Ne? Das heißt, ich werde konfrontiert, dass die Sünde der Menschen kommt, weil Adam eine Übertretung begangen hat. Dass ich heute Sünder bin, hat eigentlich nicht mit meiner Entscheidung zu tun, sondern mit Adams Entscheidung zu tun. Ne? Und die Bibel sagt mir weiterhin, und da können wir das im Römerbrief lesen, Römerbrief Kapitel 8, Vers 20 und 21, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihretwillen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Das heißt, wenn ich den Text richtig verstehe, es war nicht meine Willensentscheidung, in eine Welt zu kommen, wo die Sünde herrscht. Niemand hat mich vor meiner Geburt gefragt, ob ich in eine sündige Welt geboren werden wollte. Ja, oder wurden wir gefragt? Ich war plötzlich da. Als ich geboren wurde, kann ich mich nicht erinnern, etwa ein paar Jahre danach sind meine ersten Erinnerungen da. Ich glaubte, dass ich eine gute Welt hatte, weil meine Eltern sich um mich sorgten. Und allmählich mit der Zeit habe ich entdeckt, dass ich in der falschen Welt geboren war. Aber nicht, weil ich es gewollt hatte. Niemand hat mich zuvor gefragt, ob ich geboren werden wollte. Verstehen wir, das heißt, was die Bibel mir mitteilt, ist, dass die Sünde oder die Anhängerschaft der Sünde nicht meine persönliche Entscheidung war, sondern dass ich in eine sündige Welt geboren wurde, wo auch der Tod herrscht und deswegen sterben alle Menschen. Ich muss also diesen Mechanismus verstehen, damit ich überhaupt das Problem begegnen kann und auch verstehen kann, das Angebot, was mir die Bibel macht. Mehr noch, wir können im 1. Thessalonicher lesen. Im 1. Thessalonicher, der Apostel Paulus stellt wieder die Frage, ob Mann oder Frau sich mit dem Thema Sünde, wer die Verantwortung trägt. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13 und 14. Und Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Selbstverständlich, so geschah es. Gemäß der Bibel, Adam wurde zuerst gemacht. Und danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen, aber Adam wurde nicht verführt. Das heißt, war Eva die Frau, die Adam verführte? Hat Eva Adam verführt? Nein, sagt der Apostel Paulus. Wenn Adam also nicht verführt wurde, die Frau wurde verführt und sie sagt, die Schlange betrog mich und ich aß. Aber Adam sagt gar nicht, die Frau betrog mich, sodass ich aß. Die Frau gab mir und ich aß. Das heißt, wer trifft die Entscheidung dann? Adam. Und hier müssen wir etwas beachten. Lesen wir am Anfang in der Bibel, im 1. Mose 2. Im 1. Mose 2, Vers 15, nach der Erschaffung des Menschen, wird gesagt, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das heißt, wer war der Gärtner? Nicht die Frau, der Mann. Nicht wahr? Und Gott gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Hier kommt viermal das Wort du, nicht ihr. Du, Adam. Warum nur Adam? Weil die Frau noch gar nicht geschaffen war. Lesen wir weiter. Und Gott, der Herr, sprach, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm sei. Und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, also zu Adam, dass er sehe, wie er sie nannte. Und wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen war keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Das heißt, als Gott das Gebot gegeben hat, über nicht von dem Baum zu essen, für wen war dieses Gebot? Für Adam. Nicht wahr? Und danach, es steht, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippe und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von den Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ne, also hier ist die Idee der Erschaffung der Menschen von Adam und von Eva und die Reihenfolge. Zuerst wird Adam gemacht, danach werden die Tiere gemacht und als letztes Tier Weil er gibt auch einen Namen, nicht wahr? Menin sollte heißen, weil von Manne entnommen wird. Gut, also unabhängig davon ist interessant, da kommt die Versuchung, die Sündenfall, Eva wird versucht. Eva bringt den Mann von der Frucht des Gartens und der Mann entscheidet, sich zu essen. Und danach kommt die Aussage Gottes in Bezug auf den Mann. Kapitel 3, Vers 17. Zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast die Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Distel soll er dir tragen und du sollst das Kraut aus dem Felde essen. In Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva. Und sie wurde die Mutter aller, die da leben. Also ist interessant, dass erst nach dem Sündenfall Adam gab Eva den Namen Eva. Nicht vor dem Sündenfall. Ne? Also nach dem Sündenfall bekommt Eva nicht mehr, sie heißt nicht mehr Adama, sondern heißt Eva, weil sie die Mutter von alle die da leben wurde. Also die Bibel gibt uns eine Erklärung über jeden Schritt, der hier unternommen wird. Und jetzt ist uns plötzlich logisch, warum Adam, der Paulus, die ganze Schuld auf Adam legt. Dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist. Wenn ich bloß diesen Adam treffen könnte, da würde ich ihn von dem Hals so packen. Wieso hat uns in diesem Zustand hinterlassen? Ne? Also da möchte man ein bisschen Rechenschaft von ihm verlangen. Ich verstehe aber gleichzeitig durch die Aussagen der Heiligen Schrift, dass Gott einen Plan hegte, wie der Menschen aus diesem trostlosen Zustand helfen konnte. Und die Hilfe kommt durch Jesus Christus. Nun, hier haben wir der Unbekannte des 21. Jahrhunderts. Warum habe ich dieses Thema so bezeichnet? Weil in einer Meinungsumfrage, die in Deutschland vor ein paar Monaten durchgeführt wurde, man stellte in Auftrag des CDF eine Reihe von Fragen an die Leute auf der Straße und man hat 100 Personen willkürlich gewählt, die auf der Straße gingen in der Zeit kurz vor Weihnachten. Also die Meinungsumfrage wurde kurz vor Weihnachten geführt. Und man fragte die Leute, ob sie bereit wären, drei Fragen zu beantworten. Und das Thema war, was ist Weihnachten? Was bedeutet Ostern? Und ob die Leute noch irgendetwas anderes über Christus wussten. Und man fragte auch die Leute, welche Glaubenszugehörigkeit sie hatten. Interessanterweise, alle Moslems wussten, was das bedeutete, Weihnachten und Ostern. Die Moslems wussten es. Die Leute, die sich als Moslem erkannten. Die anderen, die sich als evangelische oder katholische Kirchen erkannten, nur 20% konnten genau antworten, was bedeutete Weihnacht oder Ostern. Und deswegen kam für mich dieses Thema in Vordergrund, weil wir heute als christliches Abendland, wir versuchen ein christliches Abendland zu verteidigen, zum Beispiel wir haben in Deutschland diese Pegida-Bewegung, ne, die versucht die Werte des christlichen Abendlandes wieder zu beleben, aber die Mehrzahl der Christen haben keine Ahnung, wer ist Jesus Christus und wo ist das christliche Abendland, wenn man nicht weiß, wer Jesus Christus ist. Ja, verstehen wir, das heißt, wie viel wissen wir über diesen Jesus Christus? Sogar die Geschichte der Sündenfall und der Schöpfung wird in Frage gestellt. Also vielmehr noch die Geschichte Jesus Christus. Es ist, Jesus Christus ist ein Exot. Gelegentlich sehen wir, wie er hängt in eine Kirche. Tot. Inwieweit kann mir ein Toter helfen? Ne? Das ist die Frage. Das heißt, mit unserem sogenannten christlichen Glauben haben wir die Leute zum Ungläubigen gemacht. Weil wie kann mir ein toter Christus helfen? Ne? Wer ist Jesus Christus? Und hier ist auch eine kleine Reise in der Kulturgeschichte notwendig. Wir haben einige Zeugnisse des Christentums, die erscheinen erst im 2., 3. Jahrhundert nach Christus. In den Katakomben zum Beispiel sagt man, dass einige Zeichen als christlich zu deuten sind, weil dort ein Kreuz erscheint oder ein Fisch gezeigt wird. Und man sagt, dass diesen Fisch auf die Katakomben eine Art Geheimzeichen für Jesus Christus wäre, weil man hätte aus ein X und ein Rho, zwei griechischen Buchstaben, eine Verbindung gemacht und ein Fisch daraus gemacht und daher Jesus Christus wird als Fisch dargestellt. Ne? Damit wir das ungefähr gut verstehen können, im Griechischen gibt es ein Zeichen, die ungefähr so aussieht, und ein Rho. Rho sieht so aus. Und man hat daraus solchen Zeichen entwickelt. Ne? Und hier sagte man, das ist ein Fisch. Ungefähr in diese Richtung wurde das gedeutet. Und weil manchmal in den Katakomben solchen Zeichen gefunden wird, sagt man, das ist das Kreuz. Nicht wahr? Mit dem Rho ist Christus. Nicht wahr? Christus. Und das ist den Akronym, so nennt man das. Aber in Wirklichkeit es ist wenig zu finden, über was für eine Vorstellung hatten die Leute über Jesus Christus. In Pompeji ist ein Zeichen gefunden, es wird interpretiert im Sinne einer Schmähung eines Christen. Es wird gesagt, dass ein Christ, hier wird ein Esel gezeichnet, die am Kreuz hängt, nicht wahr, betet sein Gott an. So wird ihn in Pompeji gezeigt, in eine Ecke. Ein Akronym auch, ob es das so gemeint war oder nicht. Das Wort Christus erscheint nicht, es ist nur interpretiert in dieser Richtung. Das heißt, erst im 4., 5. Jahrhundert beginnen wir an, die Schriften der Kirchenväter wahrzunehmen und nur die schriftliche Darlegung über Jesus Christus. Erst die ersten Gemälde oder Abbildungen, wo man die Darstellung des Lebens Jesus Christus finden kann, stammen aus dem 8. Jahrhundert. Es sind Kloster und Kirchen aus der Zeit Karl dem Großen. Und hier nicht sehr weit von hier in Chur, in Musteir, an der Grenze zu Italien, es ist ein altes Kloster, aus dem 8. Jahrhundert, eine Gründung Karl dem Großen. Und in diesem Kloster, man hat vor einigen Jahrzehnten eine ganze Reihe von Gemälden, 64 Gemälden über das Leben Jesu Christi entdeckt. Und man kann ungefähr sich vorstellen, wie damals ein Prediger über Jesus Christus sprach. Ja, also im 8. Jahrhundert. Man konnte unter anderem sehen einige Gleichnisse oder einige Wunder Jesus Christus, zum Beispiel die Auferstehung des Lazarus, oder man kann die Vermehrung der Brote und der Fische, nicht wahr? Man sieht auch einige Szenen, wo Jesus Christus transhistorisch dargestellt wird. Zum Beispiel der Tod, die Auferstehung, der Himmelfahrt, die Szene des jüngsten Gerichtes. Und plötzlich erscheint eine Szene, wo Jesus Christus als Schöpfer des Universums dargestellt wird. 64 Szenen. Es ist tatsächlich großartig, das zu betrachten, weil heute verwenden wir ein Beamer, um Bilder zu projizieren an die Wand, nicht wahr? Aber damals hatten die Priester keine Beamer gehabt und daher haben sie die Wände der Kirche so bemalt. Ich besuchte in Norddeutschland eine andere Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Diese Kirche liegt ist in der Nähe von Lübeck. Da ist in der Nähe der Mündung der Elbe, aber auf der rechten Seite, ein See kurz vor dem Meer. Und mitten auf dem See ist eine Insel und auf dieser Insel ist die größte Backsteinkirche Europas. Das ist sonderbar, ist eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert und hat einen Kreuzgang. Und dieser Kreuzgang, weil diese Kirche reformiert wurde, wurde in der Zeit der Reformation überpinselt. Mit Kalk überpinselt. Und das hat eigentlich alle Bilder konservieren. Und in diesem Kreuzgang, ein Kreuzgang ist ein Gang hinter die Kirche, man kann verschiedene Szenen über das Leben Jesus Christus sehen. Man sieht zuerst die erste Szene, Jesus Christus als Schöpfer. Dann sieht man eine zweite Szene, das ist die Geburt Jesu Christi. Man sieht der kleinen Kind Jesus Christus, man sieht Maria schwanger und man sieht einen Lichtstrahl vom Himmel, der auf den Bauch von Maria kommt und von dem Bauch von Maria kommt so wie ein Regenbogen. Und als Folge des Regenbogens wird Christus dann dargestellt daneben. Und wer etwas Theologie kennt, man weiß sofort, aha, das ist die Vorstellung von Thomas von Aquin. Thomas von Aquin meinte im 12. Jahrhundert, dass Jesus Christus geboren werde von der Jungfrau Maria wie ein Lichtstrahl, ohne eine physikalische Veränderung in Maria zu verursachen. So war Maria vor der Geburt Jungfrau, während der Geburt Jungfrau und nach der Geburt Jungfrau. Ein Lichtstrahl verändert ein Kristall nicht, so wäre Christus durch Maria geboren. Und deswegen dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis von Maria und auch den unbefleckten Leben von Maria bis zu ihrem Tod. In der Bibel die Sache ist ein bisschen anders dargestellt, das heißt, sie war Jungfrau vor der Geburt. Und in der Bibel wird erzählt, dass sie wurde schwanger vom Heiligen Geist. Also so ist die Erzählung, die wir in der Bibel finden. Selbstverständlich, Jesus Christus muss geboren worden sein, wie jeder Mensch geboren ist. Schließlich wird in der Bibel auch als Mensch gekreuzigt und als Mensch stirbt er. Und die Bibel sagt uns auch, dass durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch den zweiten Menschen, Christus, die Errettung möglich ist. Das heißt, die Menschwerdung Jesus Christus wird in der Bibel betont. Nicht wahr? Betont. Und daher diese Vorstellung, die durchaus pietätisch ist. Man möchte Maria nicht etwas anhängen, was ihren Ruhm wegnehmen kann. Sie war Jungfrau tatsächlich. Es ist nicht unbedingt im Sinne der menschlichen Geburt unseres Herrn. Er muss geboren werden, wie ein Kind zur Welt kommt. Und ein Kind öffnet die Mutterleib, ob wir wollen oder nicht, wenn er geboren ist. Das hat nicht, dass Maria Geschlechtsverkehr vor der Geburt Christi gehabt hat. Das sagt die Bibel, schließt die Bibel aus. Sie sagt, dass sie hatte keine Beziehung zu ihrem Mann, bis Jesus Christus geboren wurde. Das wollen wir in der Bibel lesen auch. Matthäus Evangelium, Kapitel 1. Nicht wahr? Als nun Jesus von Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel, Vers 24, 25, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Das heißt, dass sie Josef sie respektierte, bis Jesus Christus geboren war. Danach, sagt die Bibel, kann ich weiter. Aber solange Jesus geboren war, wurde Maria respektiert. Mehr wissen wir nicht. Und was offenbart ist, können wir sagen. Was nicht offenbart ist, können wir nicht sagen. Ne? Das heißt, Maria war Jungfrau, bis das Kind geboren ist. Logisch, danach war die Ehefrau des Josef und tat seine Aufgaben als Ehefrau sicherlich. Ne? Die Bibel beschreibt das nicht weiter, aber sagt mir, dass während dieser Zeit sie sozusagen kein Mann berührte. Das ist wichtig, weil wir sachlich uns mit der Geschichte Jesus Christus auseinandersetzen. Aber danach, in diese Bilder, die wir in der Nähe von Sarrentin finden, Sarrentin ist Norddeutschland, nicht wahr? Zeigen auch die Taufe Jesus Christus. Da ist Johannes des Täufers, wie Jesus in den Jordan tauft. Danach der Tod Jesus Christus, die Auferstehung Jesus Christus, der Himmelfahrt Jesus Christus, und zeigt am Ende zwei Szenen, wo Christus im Himmel sitzt und wo Christus richtet die Menschen und teilt es in zwei Teilen, so wie in Matthäus 25 die Rede ist, auf die eine Seite die Schafen und auf der anderen Seite die Böcken. Das heißt, die Leute im 14. Jahrhundert hatten eine gewisse Idee, nicht vollständige Idee, über wer Jesus Christus ist. Wenn wir einige Stellen in der Bibel lesen, wir werden merken, dass diese Aussagen zum Teil wir auch von der Bibel belegen können. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 1 und 2. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch den Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, der er eingesetzt hat zum Erben über alles, also Christus ist Erbe von alles, durch dem er auch die Welt gemacht hat. Wer hat die Welt gemacht? Wir sagen Gott, aber hier steht durch Jesus Christus, durch den er die Welt gemacht hat. Das heißt, wer ist der Schöpfer? Wie heißt der Schöpfer? Jesus Christus. Wenn ich Johannes Evangelium Kapitel 1 lese, wird mir wie folgt gesagt, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, wer war Jesus Christus? Der im Anfang alles gemacht hat. Kolosserbrief. Kapitel 1, Vers 15 bis 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Wer ist Jesus Christus? Und jetzt merken wir eine interessante Sache, dass der Schöpfer übernimmt die Stelle des geschaffenen Adams als letzter Adam. Und er trägt die Schuld der verlorenen Menschheit. Verstehen wir? Das heißt, der Schöpfer übernimmt die Fehltritte der Schöpfung. Und deswegen verstehen wir den Text von Johannes 1, die wir vorgestern gelesen hatten, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Verstehen wir? Das heißt, die Liebe Gottes äußert sich, dass Jesus Christus, der die Welt gemacht hat, bereit war, die Stelle der Menschen, die eine falsche Entscheidung getroffen haben und die geirrt haben und die verdammt waren, zu übernehmen, damit der Mensch die Möglichkeit hat, zu dem ursprünglichen Zustand zu kommen, in dem Gott den Menschen geschaffen hat. Ist eine so kurze und so prägnante Geschichte, aber man muss wissen, wer ist Jesus Christus zuerst? Wenn Jesus Christus mein Schöpfer war, und jetzt mein Erlöser ist, es ist für mich alles geworden. Weil ohne ihn gibt es kein Heil. In Johannes Kapitel 14 sagt Jesus Christus von sich selbst aus. Kapitel 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ich das so verstehe, denken wir, dass hier der Vater ist, weil der Vater im Himmel dargestellt wird durch oben. Und hier unten sind wir Menschen. Was Jesus Christus mir sagt, ist sehr einfach. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, kann ich als Mensch andere Wege wählen, um zu Gott zu kommen? Nein. Das heißt, wenn ich wieder eine Begegnung mit Gott haben möchte, habe ich einen einzigen Weg, eine einzige Lösung, eine einzige Möglichkeit. Und das ist Jesus Christus. Ohne ihn geht es nicht. Wir können auch einen anderen Text lesen, der uns helfen kann. 1. Timotheus, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2. Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das heißt, wenn ich zu Gott kommen möchte, ich habe einen einzigen Weg, eine einzige Alternative. Ohne Jesus Christus kann ich nicht zu Gott kommen. Die Bibel sagt mir im Jesaja 57,2 oder 59,2, dass es die Sünde, die eine Trennung, Sünde, die eine Trennung zwischen uns und Gott macht. Und die einzige Möglichkeit, das zu beheben, diese Trennung, ist Jesus Christus. Es gibt keine Alternative. Jesus Christus sagt auch in Johannes 14, Johannes 14, Vers 15 und Johannes 14, Vers 15 bis 17. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, der die Welt nicht empfangen kann, der sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Vers 26 sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir merken, dass auf Veranlassung Jesus Christus sendet der Vater dem Heiligen Geist. Wann? Wenn ich im Lieben lerne und die Gebote Jesu Christi gehorche. Hier entsteht manchmal unter uns ein Missverständnis. Einige meinen, dass die Gebote Christi sind die Gebote Gottes, weil Jesus Christus Gott ist. Man sagt, es sind die gleichen Gebote. Aber in dem Fall hätte Jesus Christus gesagt, die Gebote meines Vaters. Weil er bittet dem Vater, dass er den Heiligen Geist sendet. Er sagt, meine Gebot. Und hier muss ich mir die Frage stellen, welche Gebote hat Jesus Christus gegeben, dass wir nicht im Alten Testament haben? Was hat Christus geboten, das nicht im Alten Testament da war? Also die 10 Gebote stammen aus dem Alten Testament. Christus hat diese Gebote nicht aufgehoben, aber er hat neue Gebote gegeben. Auch. Ne? Das heißt, eine Sache ist aufheben und das andere ist Gebote ergänzen. Zum Beispiel, Jesus Christus sagt, ne? Lesen wir Matthäus Evangelium, Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Mache zu Jünger. Was bedeutet Jünger machen? Ne? Danach taufet sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In welche grammatikalische Form sind diese Aussagen verfasst? In Indikativ oder in Imperativ? Indikativ oder Imperativ? Wenn Imperativ ist, ist ein Gebot. Deswegen sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das sagt er nach der Auferstehung. Ich habe jetzt die Vollmacht Gottes im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was ich euch befohlen habe zuerst. Ne? Das heißt, die Leute sollten angelernt werden, alles zu halten. Vergessen wir nicht, das sagt er den Juden, die die 10 Gebote und die Bücher Mose kennen. Ne? Die alle Jünger waren Juden. Wir haben keine Heiden unter den direkten Jünger Jesu, waren alle Juden. Das heißt, kannten sie das Alte Testament? Ja, kannten sie. Hatte Jesus gesagt, das Alte Testament gilt nicht mehr? Nein. Aber er hat es Zusatzgebote gegeben. Zum Beispiel das Gebot der Taufe. Ist das Gebot der Taufe im Alten Testament gegeben? Nein, ist ein Gebot Jesu Christi. Das heißt, wenn ich Jesus Christus liebe, soll ich dieses Gebot gehorchen? Soll ich oder soll ich nicht? Verstehen wir? Das ist, was ich mir, die Frage, die ich mir stellen muss. Es geht um mein Leben. Ne? Und Jesus sagt, wenn du wieder mit Gott in Verbindung treten möchtest, das Leben haben. Ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben hängt von mir ab. Das heißt, musst du dich dann taufen lassen? Ja oder nein, wenn ich das Leben will? Ne? Verstehen wir, das ist das, was ich erfassen muss. Das heißt, der Weg zu von Jesus Christus zu Gott muss man beschreiten und ich muss annehmen, was Christus für mich getan hat. Was bedeutet die Taufe? Da wir über die Taufe sprechen, gucken wir ganz kurz, was die Taufe bedeutet. Kolosser Kapitel 2, Vers 11 bis 13. Paulus hier vergleicht die Taufe mit der Beschneidung. Beschneidung haben die Juden gemacht mit einem Kind, wenn er 8 Tage alt war. Deswegen manchmal werden kleine Kinder getauft. Aber hier sagt die Bibel uns etwas ganz anderes. Mit ihm seid ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Das heißt, was ist die Taufe? Ein Begräbnis. Ich habe einige Begräbnisse beigewohnt und man hat die Sitte, auch hier in Österreich, ich war vor kurzem in St. Peter, das heißt Braunau, und haben wir einen Freund begraben. Und jeder nahm so eine Schaufel, eine kleine Schaufel, und tat ein paar Krümel Erden auf den Sarg. Wir waren etwa 200 und am Ende selbstverständlich war wohl ein bisschen Erde auf dem Sarg. War der Tote deswegen begraben? Nein, da kamen die toten Gräber und haben mit großer Schaufel Erde geworfen, bis der Tote tatsächlich begraben war. Das bedeutet begraben. Ein paar Krümel Erde auf den Toten zu werfen, ist symbolisch nur. Mit Christus muss sie sterben, begraben werden. Und weiter lesen wir das hier. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, und mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben auf der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat mit euch lebendig gemacht, die ihr tot war, in den Sünden und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Wie viele Sünden wurden mir bei meiner Taufe vergeben? Wenn die Taufe geschah als Kind, oder die Taufe geschah mit vollem Bewusstsein von dem, was ich machte, wusste ich als Kind, dass ich Sünder war, weil ich Adams Kind war? Wusste ich das? Nein. Und in der Bibel steht, in Bezug auf die Taufe zum Beispiel, Jesus Christus sagt das, nicht ich. Nee, also wegen mir, ich könnte alles leichter machen, aber Jesus Christus sagt das. Kapitel 16. Und Jesus Christus sagt wie folgt, Vers 15 und 16, geht hin in alle Welt und predigt die gute Nachricht, das Evangelium, alle Kreatur. Gott möchte mir helfen. Ist eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Nee, Gott möchte mir helfen. Wer da glaubt und getauft wird, das heißt, um getauft zu werden, was muss ich zuerst machen? Glauben. Und dafür muss ich informiert sein. Ne? Ich kann nicht glauben, was ich keine Ahnung habe. Wie gläubig ist ein kleines Kind? Ich habe Folgendes festgestellt. Ich habe noch nie gesehen, dass ein kleines Kind, wenn er zur Mutterbrust greift, die Händchen faltet und Gott dankt für die Speise. Und deswegen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass kleine Kinder ungläubig sind. Das heißt, wie gläubig kann ein kleines Kind sein? Wer da glaubt und getauft wird, also damit die Taufe wirken kann, was muss man vorher tun? Glauben. Verstehen wir, das heißt, biblische Taufe ist anders, was im Allgemeinen als Taufe verstanden wird. Die biblische Taufe beinhaltet, begraben zu werden mit Jesus Christus. Und als Jesus Christus begraben wurde, man tat nicht nur ein paar Krümelchen Erde auf ihm, man tat ihm in den Schoß der Erde hinein. Und vom Schoß der Erde ist auferstanden. Das heißt, wir finden hier eine Beschreibung, eine Taufe, auch in der Bibel, in Apostelgeschichte. In Kapitel 8 von Apostelgeschichte, die Taufe des Kämmerers aus Äthiopien. Es wird mir die Geschichte erzählt, dass Philippus, ein Diakon wahrscheinlich, oder vielleicht der Apostel Philippus, wissen wir nicht, wurde geschickt von dem Heiligen Geist, eine Begegnung mit einem Mann zu treffen, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das sind etwa 70, 80 Kilometer und ist also nicht ein sehr langer Weg. Und diesen Weg geht über Bethlehem Richtung Gaza. Und der Mann zog wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Und ich habe versucht, wenn ich auf dem Auto bin, öffne ich die Bibel, tue ich am Steuer und fahre ich. Auf der Autobahn kann man gut das machen. Man schaut manchmal den Navigationsgerät, manchmal die Bibel und man kann lesen, aber manchmal muss man auch auf der Straße schauen. Der Mann fuhr auf seinen Mercedes, ein Minister, nicht wahr? Was für ein Auto hat ein Minister? Man muss ihm ein Mercedes oder ein BMW zuschreiben, nicht wahr? Und er fuhr also mit dem Wagen von Jerusalem nach Gaza. Und er las den Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sprach aber zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass der Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du, was du liest? Beim Fahren, Lesen, man kann einiges verstehen, aber nicht alles, nicht wahr? Und er sprach: Wie kann ich, wenn ich mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser, Jesaja 53, 7 und 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das von seinen Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer der Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Die gute Nachricht, warum Jesus auf diese Erde gekommen war. Jesus war auf diese Erde gekommen, um uns zu erretten. Und der Kämmerer verstand das. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und in späteren Überlieferungen steht: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Also ich glaube, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer. Das heißt, um jemanden zu taufen, was muss man tun? Der Täufer und der Getaufte müssen in das Wasser hineingehen. Und in ein kleines Becken kann ich nicht hineingehen. Ein kleines Kind kann man vielleicht ein paar Tropfen auf den Kopf werfen. Aber ich kann mit den Gläubigen nicht hinabsteigen und heraufsteigen. Warum? Weil hier steht wiederum: Als sie auf dem Wasser heraufstiegen, entrückte den Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog seine Straße fröhlich. Also Taufe beinhaltet hinabsteigen im Wasser, getauft werden und danach aus dem Wasser heraufsteigen. Das heißt, man braucht ein bisschen mehr Wasser, als was in ein kein kleines Becken notwendig ist. Was die Kirchen als Taufe bezeichnen, kann man verstehen im Sinne der Segen zu bitten für die Kinder. Jesus Christus hat auch die kleinen Kinder gesegnet, das ist also kein Problem. Aber das bedeutet nicht Taufe, weil Taufe bedeutet, ich nehme das, was Christus für mich getan hat, für mich an meiner Stadt zu sterben, für mich in Anspruch. Jesus Christus starb für meine Sünden und er kam aus dem Grab heraus wegen meiner Rechtfertigung. Das wollen wir auch lesen, nicht wahr? Damit wir verstehen ein wenig dieser Jesus Christus. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25. Welche ist um unserer Sünden willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, der Tod Christi nützt mir nicht ohne die Auferstehung. Weil was, warum ist Jesus Christus auferstanden von den Toten? Um uns zu rechtfertigen. Wegen unserer Sünden ist er dahingegeben. Aber unsere Rechtfertigung ist er auferstanden. Also wir haben hier zwei Schritte. Sündenvergebung und Rechtfertigung. Ne? Und deswegen sagt die Bibel im Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also nach der Taufe bin ich in Frieden mit Gott, weil ich habe angenommen, was Christus für mich getan hat. Verstehen wir? Und jetzt werde ich eingeladen, ein anderes Leben in Verbindung mit Christus zu leben. In Verbindung mit Christus kann man einiges verwirklichen. Ne? Ohne Christus funktioniert nicht. Lesen wir Johannes Evangelium Kapitel 15. Vers 4 und 5. Bleib in mir und ich in euch. Ne? Also wir sind zusammen, jetzt verbunden mit dem Tod. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Verstehen wir? Das heißt, Jesus wird für mein Leben unentbehrlich. Ohne ihn kann ich nicht zu Gott kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater, denn durch mich. Also dieses Bild bleibt festhaften. Und der Heilige Geist wird geschickt, um aus mir eine neue Kreatur zu machen. Eine neue Kreatur. Das wollen wir in eine andere Stunde etwas stärker untersuchen. Aber interessant ist zuerst die Aussage festzuhalten, dass Jesus Christus bittet dem Vater und dem Heiligen Geist, damit der Heilige Geist in uns bleibt, in Ewigkeit, also immer, ne? Immer, nicht damit der Heilige Geist zu Besuch kommt und dann abhaut, sondern damit der Heilige Geist mit uns bleibt. Und deswegen ist so wichtig, auf diese Texte zu achten, weil erlauben wir mir die Mechanik, sagen wir so, der Erlösung zu verstehen. Wie funktioniert die Tat Christi in mir? Ne? Und das brauche ich, um mein Leben neu zu gestalten. Also ich brauche Jesus Christus und ich brauche, dass Jesus Christus dem Vater bittet, dass er mir den Heiligen Geist gebe. Ne? Weil der Heilige Geist wird in mir wirken, wird mein Leben verändern. Wir haben eine interessante Begegnung von Nikodemus, aber das wollen wir in einer anderen Stunde sehen, nicht wahr? Damit wir uns ein bisschen mehr befassen können mit diesem Thema, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aber hier geht es besonders um dieses Kennenlernen von Jesus Christus. Gut, wir sind getauft, nicht wahr? Der Römerbrief sagt uns etwas anderes auch über diese Erfahrung der Taufe. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 3 bis Vers 10. Oder wissen wir nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in dem Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Neuen Leben. Das heißt, das alte Leben wurde begraben mit Christus und jetzt haben wir ein neues Leben. 0 Kilometer. Keine Probleme der Vergangenheit, die uns anhaften. Wir haben den täglichen Kampf zu kämpfen. Aber nicht die Probleme der Vergangenheit, weil die wurden begraben. Ne? Denn wenn wir mit ihm verbunden und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, Vers 5, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde und dass wir ihm fort der Sünde nicht dienen. Mit dieser Absicht haben wir uns taufen lassen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt und fort nicht stirbt. Der Tod kann ihm fort nicht über ihm nicht herrschen, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal, was aber lebt, das lebt er Gott. So haltet ihr dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Ne, also da, bis dahin ist die Sache klar, was geschah bei meiner Taufe. Aber ich stelle fest, dass nach meiner Taufe ich mich nicht so artig benommen hatte, wie es eigentlich sein sollte. Gibt es da Hilfe? Ne, verstehen wir, das ist ein Problem, das, mit dem wir manchmal konfrontiert werden. Und wir denken, gut, mit der Taufe, ich habe alles abgelegt und ich beginne jetzt ein neues Leben. Und ich merke sehr schnell, dass das manchmal nicht so gut funktioniert, wie ich mir vorgenommen hatte. Plötzlich vergesse ich, dass ich mit Christus verbunden war. Und werde ich abgelenkt. Wir brauchen nur an eine Tankstelle zu gehen, um Benzin zu tanken und plötzlich sehen wir eine ganze Reihe von Zeitschriften, wo schöne Mädchen sind, die mir so winken. Und manchmal kommt man vorbei und sagt man, nein, guck mal nicht dahin. Und genau auf der anderen Seite ist eine andere Reihe von Zeitschriften. Und mit zwei Augen geschlossen kann ich nicht laufen. Also da muss ich sagen, naja, ich wurde wieder abgelenkt. Verstehen wir, das ist die Erfahrung des Lebens. Und das müssen wir gestehen, dass das passiert, uns passiert. Und daher muss ich denken, wenn ich gefallen bin, wenn meine Gedanken mich irgendwie von dem Weg abgelenkt haben, gibt es eine Lösung für diese Probleme? Und da ist auch Christus. Lesen wir im 1. Johannes Evangelium. Es ist gut, überall in der Bibel zu lesen, weil die Bibel ist nicht immer so systematisch in der Darlegung, sondern gibt es so eine Kostprobe in verschiedenen Stellen. Eine Kostprobe, damit ich schmecke, wie gut der Herr mit uns meint. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 schreibt Johannes: Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wie gut also, dass ich gestolpert bin und halb gefallen bin. Tut mir leid. Aber dass es eine Lösung für mein Problem gibt, freue mich. Ich kann zu meinem Vater kommen, weil jetzt einen Fürsprecher haben, einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus Christus ist in den Himmel gegangen. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er kann mein Anliegen vor Gott vertreten. Die Bibel sagt mir, dass er jetzt bereit ist, mir zu helfen und mir die Gerechtigkeit zukommen lassen vom Himmel her. Jesus Christus sagt den Jüngern in Bezug auf das Thema des Wirken des Heiligen Geistes auch Folgendes, dass der Heilige Geist eine Funktion zu erfüllen hat für die Welt. Kapitel 16, Vers 7 und folgende. Johannes 16, Vers 7 und bis Vers 10. Nicht wahr? Sagt, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über Gerechtigkeit, über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Verstehen wir, eine Sache ist zu wissen, dass Christus geboren ist. Eine Sache ist zu wissen, dass Christus gestorben ist und sogar zu denken, dass er auferstanden ist. Aber das andere ist zu glauben, dass Jesus Christus mir persönlich helfen kann. Jetzt, heute. Nicht morgen oder übermorgen oder gestern oder nur bei meiner Taufe, sondern jeden Tag. Verstehen wir dieses Vertrauen an das, was Jesus Christus für mich vom Himmel tun kann. Ne? Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die Leute sagen, ja, Jesus Christus ist dann und dann geboren und man kann es ziemlich genau festlegen, in welchem Jahr er geboren ist, mit manchen Abweichungen. Man kann sagen, Jesus Christus ist im Jahr 31 gestorben und in 33 auferstanden und auch im Himmel gefahren. Und seitdem wissen wir nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Verstehen wir das? Das ist das Problem mit dem historischen Christus. Aber er sagt auch über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und dass ihr mich hinfort nicht seht. Wir können Jesus Christus im Himmel nicht sehen. Und trotzdem müssen wir vertrauen, dass er zu Gott gekommen ist und mir dort helfen kann. Verstehen wir den Unterschied? Jesus Christus starb am Kreuz, aber das geschah vor vielen Jahren. Ich habe das vergegenwärtigt in den Augenblick, wo ich getauft worden bin. In dem Augenblick wurde Christus mit mir begraben, in der Taufe, wie wir gelesen haben. Aber das geschah vor vielen Jahren. Und wer hilft mir jetzt? Ne? Und deswegen brauche ich zu wissen, dass die Gerechtigkeit kommt von der Jesus Christus, der im Himmel sitzt, zu Rechten Gottes. Dass er mich von dort dienen kann, helfen kann, indem mir zuteilt seine Gerechtigkeit, damit ich jeden Tag neu begegnen kann. Das ist Leben mit Jesus. Das ist eigentlich die Einladung, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wo muss ich hinkommen? Zum Vater. Welches ist mein Weg? Jesus Christus. Ne? Das heißt, wenn ich glaube, dass ich nur Schritte zu Jesus geben kann, dann bin ich nur Jesuit. Ich muss Jesus Christus, der Messias, annehmen, damit ich zum Vater kommen kann. Zum wahren Vater, der im Himmel ist. Von da, wo mir geholfen wird in meine Not, in meine Schwachheit, in meinen Unvermögen, dieser Vater brauche ich. Es ist immer gut zu wissen, wie die Kinder einem als Vater beurteilen. War ein Vater, der mir zur Seite war, oder war mein Vater nur ein Tyrann? Und manchmal wir haben ein falsches Vaterbild, weil wir ein falsches Vater auf dieser Erde gehabt haben. Ich bin Gott dankbar, dass ich einen sehr gütigen Vater hatte. So konnte ich besser verstehen, dass mein Vater im Himmel noch besser als mein irdischer Vater ist. Mein Vater war. Mein Vater im Himmel ist. Und das habe ich verstehen können, weil ich so einen gütigen Heiland habe, Jesus Christus, der mir den Weg geöffnet hat, damit ich zu ihm kommen kann. Das Verständnis, Jesus Christus öffnet mich, das Verständnis über Gott. Ich habe keine Angst mehr vor Gott, weil ich bin im Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Verstehen wir, das ist eine gute Nachricht. Und das ist die Nachricht des Evangeliums. Das ist, was Christus wollte, dass wir als seine Kinder zuerst lernen. Das ist das ABC. Ne? Und in diesem Vertrauen kann ich dann wachsen und andere Elemente erkennen, die mir erlauben, besser Gott zu verstehen. Es ist interessant, dass ohne das Wirken des Heiligen Geistes werde ich nie die Gebote Gottes halten können. Das wollen wir demnächst sehen, wenn wir darüber sprechen. Aber ich muss das vorwegnehmen, warum der Heilige Geist für mich so wichtig ist. Wir haben hier den Text gelesen in Johannes 14, Vers 15 bis 17 und Johannes 16, Vers 7 bis 11. Also diese Texte haben wir gelesen, damit wir das Bild vervollständigen. Und jetzt vielleicht muss man Gott etwas besser verstehen, der Vater besser verstehen. Was tut der Vater? die haben ein ziemlich starres Gottesbild. Ne? Jesus Christus macht alles und scheint, dass der Vater untätig ist. Und irgendwie, wenn wir durch Jesus Christus zum Vater kommen, mussten wir wissen, was Gott, der Vater, für uns tut. Also eines haben wir schon gelernt, dass er uns liebt. Ich glaube, das ist schon allerhand, dass er uns liebt. Ne? Das finde ich großartig, dass er uns liebt. Ne? Aber eine Liebe muss erklärt werden. Ich habe vor 55 Jahren, also wir haben mit meiner Frau vor kurzem, bevor ich hierher gefahren bin, gedacht an dem Tag, als ich ihr sagte, dass ich sie als meine Frau gewählt hatte. Ich habe gleich gesagt, am ersten Tag, nicht gebeten, ich möchte, dass du meine Freundin bist. Nein, gleich gesagt, welches Programm ich hatte. Und meine Frau war sehr jung und sie war erschrocken. Niemand hatte so etwas ihr gesagt. Aber ich wollte gleich ihr wissen lassen, dass ich nicht mit ihr spielen wollte, sondern dass ich ernst meinte. Und manchmal ist es gut zu wissen, dass es gut ist, dass Gott es auch ernst mit uns gemeint hat und uns eine Liebeserklärung macht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also es ist verständlich für mich, dass er eine Liebeserklärung macht. Aber tut der liebe Gott nicht mehr. Manchmal in unserer Vorstellung, wir haben nur einen sitzenden Gott auf seinem Thron im Himmel, der unbeweglich auch uns schaut, wie ungefähr wie ein Christus Pantokrator in eine orthodoxe Kirche. Da steht ein Christuskopf ganz oben in der Kirche und schaut den Menschen nach unten herab. Hat riesige Augen, Kroftaugen, wenn man glaubt, dass Christus kroftkrank wäre, und schaut unbeweglich herunter. Das heißt, jeder, der in eine orthodoxe Kirche kommt und schaut nach oben, sieht sich da vor den Augen einen sehr ernsten Christus, der mich überhaupt nicht lieb hat. Und man sagt, gut, ich muss hier artig sein, also Mund zu, erstens. Wie ist unsere Gottesvorstellung? Was tut Gott für uns? Lesen wir einen Text, wir werden zwei Texte lesen nur, weil das ist nicht unser Hauptthema heute, aber das erreichen wir durch Christus, können wir Gott besser verstehen. Durch Christus können wir Gott besser verstehen. Kolosserbrief, Kapitel 1. Vers 12 bis 14. Mit Freuden sagt Dank dem Vater. Also, wem soll ich danken? Dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Was macht der Vater? Er macht uns Menschen tüchtig zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht Satan. Und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wo erlange ich die Vergebung der Sünden? In das Reich Christi. Und wer hat das gemacht? Der Vater. Der Vater bringt mich zu Christus. Das ist interessant. Jesus Christus bringt mich zu Gott. Gott, auf Veranlassung von Jesus Christus, sendet mir den Heiligen Geist. Aber Gott selbst hat mich tüchtig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat mich befreit von der Macht der Finsternis. Er hat mich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und in Johannes sagt Jesus selbst über den Vater, offenbart uns Folgendes. Und wir können noch einige andere Texte finden, die uns Informationen geben über das, was Gott für uns tut. In Johannes Kapitel 6, Vers 37. Alles, was mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also der Vater gibt den Sohn. Ne? Alles, was dem Vater mir gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer der Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Was? Das ewige Leben. Wir sprachen am Sonntag über den Tod. Welches das Angebot Christi? Das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Aha. Sieht gar nicht schlecht das Angebot aus. Ne? Auch wenn ich sterben sollte. Was Gott will, ist, dass ich an Jesus Christus glaube, damit Jesus Christus mich auferwecken kann, wieder zum Leben erwecken kann, am jüngsten Tage. Weiter. Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und jetzt verstehen wir, warum die Serie heißt, Gott sucht Menschen. Wer bringt mich zu Jesus Christus? Gott. Gott sagt mir, das ist der Weg. Ne, ist interessant, ist hier nicht die Lehre einer Kirche oder eine Kirchengemeinschaft, ist die Lehre Gottes, ist die Lehre Christi, ist das die gute Nachricht für alle Menschen. Ne? Und diese gute Nachricht möchte ich persönlich teilhaftig sein. Möge der Herr uns helfen. Amen.